Heute zu Gast Jürgen Kaltenbrenner und Alexander Schuh vom Kardex. Zwei beiden Gäste heute beschäftigen sich aus eher unterschiedlichen Perspektiven mit den logistischen Bedürfnissen von Unternehmen. Jürgen bringt langfristige Erfahrung und den eher kommerziellen Blickwinkel von Automatisierungsunternehmen mit. Und Alex hingegen bringt mit seiner Erfahrung aus Marktanalyse von Handelsunternehmen, mittlerweile natürlich auch 7 Jahre bei Kardex, eher intensive Datengrundlagen und Insights aus vielen, vielen Studien und Interviews mit Anwendern mit. In dem Sinne, ganz viel Spaß damit.
Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Ja, hallo zusammen zur neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas. Ich habe heute Thomas bei mir. Hallo Thomas.
Ja, moin. Schön, dass ich hier sein kann wieder und heute mit leicht angeschlagener Stimme.
Thomas, auch mit leicht angeschlagener Stimme haben wir dich immer gern bei uns. Aber wir sind nicht nur zu zweit, sondern wie erwähnt haben wir heute sogar zwei Gäste, und zwar den Alex und den Jürgen. Alex, Jürgen, herzlich willkommen bei uns. Toll, dass ihr dabei seid. Toll, dass ihr mitmacht. Ihr beide seid von der Kardex Remstar. Vielleicht könnt ihr einmal noch kurz darauf eingehen, wie ihr eigentlich so in der Logistik gelandet seid. Damit starten wir eigentlich immer. Meistens ist das ganz interessant. Manchmal ist das auch sehr straightforward. Gucken wir mal, wie es bei euch ist. Das könnt ihr gleich erzählen. Und ich würde sagen, mich die Entscheidung einfach zu machen, wer anfangen darf. Diesmal lasse ich Jürgen anfangen. Bei der Testaufnahme warst du nämlich der Letzte. Dann darfst du jetzt anfangen.
Also das heißt dann wieder auch die alte Volksweisheit, die Letzten werden die Ersten sein. Ja?
Korrekt.
Also erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung, Andreas und Thomas. Wir freuen uns auch, dass wir erstmalig Gast bei euch sein dürfen. Wir freuen uns schon. Ich bin ganz gespannt, was da auf uns zukommt. Und irgendwas mit Logistik, das ist auch so ein bisschen, wenn du so willst, so ein bisschen auch das Credo von meinem Lebenslauf. Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste und mache das jetzt hier innerhalb der Logistik schon mehr als 30 Jahre. Und ja, kurz zusammengefasst, das Dumme daran ist, ich kann nichts anderes wie Logistik. Ja.
Ist aber nicht das Schlimmste.
Das ist nicht das Schlimmste, das finde ich auch. Ja. Und es ist ja tatsächlich so, die meisten, die ja mit Logistik, Logistikplanung, Beratung oder überhaupt mit der Logistik in Kontakt kommen, die finden dann so viel Spaß und Freude daran, dass sie eigentlich das ihr weiteres Leben weiter betreuen oder weiter gerne weitermachen möchten. Und so war das bei mir auch, ja, mit unterschiedlichen Stationen in großen Konzernen, aber auch in mittelständischen Betrieben, bis ich jetzt zum Ende meiner beruflichen Karriere jetzt bei Kardex Remstar mal einige Zeit, sagen wir, mit meinem Know-how das Unternehmen ein bisschen mit unterstützen darf, freue ich mich auch drauf. Und was für mich jetzt bei Kardex Remstar ganz neu ist, das ist der große Anteil an dem Produktgeschäft. Weil in meiner bisherigen Karriere ich eher mehr so aus dem Lösungsgeschäft der Logistik herauskomme, was wir als Kardex Remstar auch tun. Aber der größere Anteil ist eigentlich das Produktgeschäft. Und es ist ein sehr interessanter Mix, der sich da auftut, weil auch die Kunden ihre Kaufentscheidungen dort etwas anders treffen wie im Solution-Bereich.
Vielen Dank für das Intro, Jürgen, und einen kleinen Einblick in deine Historie, in deine lange Historie in der Logistik. Alex, komplettier mal unsere Runde und erzähl uns, wer du eigentlich bist und wie es dich zu Kardex verschlagen hat, beziehungsweise auch in die Logistik.
Also mit 30 Jahren Berufserfahrung in der Intralogistik kann ich nicht dienen. Bei mir sind es 7 und Kardex ist auch die erste Station in der Intralogistik. Also ich bin von der Ausbildung her eigentlich gelernter Marktforscher. Das heißt, darauf habe ich mich spezialisiert im Studium. Und war dann eher bei B2C-Unternehmen. Also zum Beispiel Swarovski in Österreich oder dann Gardena, Hersteller von Gartengeräten. Und habe da eben klassische Marktforschung betrieben. Also wirklich Umfragen rauf und runter erstellt, ausgewertet, Kundenzufriedenheitsmessungen, Markenbekanntheitsmessungen. Das ist so der Bereich, wo ich herkomme. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, Kardex hat mir überhaupt nichts gesagt, als es damals um eine neue Stelle ging. Ich musste dann auch erstmal googeln, Kardex, okay, und was machen die? Ja, so Lagermaschinen, gut. Aber bin jetzt, wie gesagt, seit 7 Jahren hier, habe den Bereich Market Intelligence ein Stück weit eingeführt, aufgebaut. Das heißt, ich beschäftige mich vor allem mit Themen wie Marktbeobachtung, mit Wettbewerbsbeobachtung. Ich trage auch Informationen über Länder zusammen, also wie ist das Wirtschaftswachstum in Indien und welche Branche wächst besonders stark in Australien. Das sind alles so Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Und diese klassische Marktforschung, aus der ich komme, die bringe ich natürlich auch ein Stück weit mit, oder habe ich bei Kardex auch ein Stück weit mit reingebracht.
Das ist super spannend und tatsächlich würde ich sehr, sehr gern zum Anfang auch darauf ein bisschen eingehen und natürlich erstmal ein bisschen verstehen, vielleicht auch, wenn man, wenn du sagst, das ist jetzt 7 Jahre her und vorher war das etwas, was vielleicht an der Stelle so nicht existiert hat bei euch als Unternehmen, ist natürlich erstmal die Frage, wie kommt man denn darauf, dass man das braucht und was denkst du, wieso hat man eigentlich auch jemanden genommen, der vielleicht dann auch branchenfremd war an der Stelle? Ne? Also zum einen würde ich natürlich sagen, sind natürlich mega wertvolle Insights auch aus Endkundensicht ein Stück weit, weil du eine ganz andere Perspektive auf den Markt mitbringst als jemand, der, und das meine ich gar nicht negativ, Jürgen, als jemand, der 30 Jahre Logistikerfahrung hat. Das geht uns ganz genauso. Man guckt auf diesen Markt und denkt immer, ja, den kennt man ja in- und auswendig. Ich kann mir vorstellen, dass das ein spannender Unterschied ist zu dem, wie du natürlich in der Vergangenheit dann davor gearbeitet hast und was du an Perspektive mitgebracht hast. Ne?
Also zu deiner ersten Frage, ich meine, dieses Thema Market Intelligence, das wurde natürlich schon auch ein Stück weit davor betrieben, also ich sage mal vor meiner Zeit, aber eben halt nicht in einer, sagen wir mal, speziellen Funktion.
Genau.
Das heißt, dann wurden halt Wettbewerbsinformationen auch vom Produktmanagement erhoben und gesammelt oder auch mal eine Kundenbefragung vom Produktmanagement durchgeführt. Das gab es natürlich. Es ist nicht so, dass es das nicht gab. Aber man hat eben erkannt, dass es immer wichtiger wird, diese Dinge mit reinzubringen und dass es doch eben Sinn machen würde, da wirklich eine Stelle zu schaffen. Warum ich jetzt als Branchenfremder ausgewählt wurde, ich glaube, es kann Sinn machen, definitiv. Ich glaube aber auch, dass es damals jetzt, da bin ich auch ganz offen, jetzt nicht irgendwie so viel Bewerber auf diese Stelle gab, dass man jetzt sagen konnte, okay, hier haben wir 3 aus der Logistik, dann haben wir vielleicht einen aus dem B2C-Bereich und irgendwie noch einen aus Pharma, jetzt nehmen wir mal den. So war das damals nicht. Und wie gesagt, ich habe natürlich eine Zeit gebraucht, reinzukommen, definitiv, weil für mich war alles neu. Ich meine, der Jürgen, wie gesagt, mit 30 Jahren und Stationen bei Dematic, Stöcklin etc., für den ist natürlich Kardex ist keine neue Welt. Für mich war es wirklich vollkommen neu. Das Gute an dieser Funktion ist natürlich, dass man unheimlich viel recherchieren muss, also auch über Wettbewerber, über Märkte. Ich war natürlich gleich auch auf der ersten Logimat und dann kommt man relativ schnell rein in diese, sag ich mal, in diese Industrie. Aber man muss natürlich auch eine gewisse Neugier mitbringen. Und ich würde sagen, das habe ich, das bringe ich immer noch. Und es macht es natürlich ein Stück weit leichter, in diese Industrie reinzukommen. Und ich kann jetzt auch sagen, nach 7 Jahren, also es ist die längste Station bis jetzt in meiner beruflichen Laufbahn. Und mir macht es immer noch brutal Spaß.
Ja, welchen Einfluss hat das Ganze eigentlich, also Marktbeobachtung auch auf eure Produkte? Also zieht ihr da sicherlich auch irgendwelche Vorteile raus und dass ihr dadurch eure Produkte dann auch entsprechend marktgerecht weiterentwickelt oder wie macht ihr das?
Das ist natürlich ein Punkt, ja. Also, dass ich auch viel mit dem Produktmanagement zusammenarbeite und wir eigentlich alle der Meinung sind, dass wir die Meinung der Kunden noch viel, viel mehr reinbringen müssen. Ich meine, wir haben natürlich alle ein gewisses Bauchgefühl, auch unsere Ingenieure, Entwickler und wenn die natürlich Ideen haben, dann klar sind sie davon überzeugt. Aber ich sage immer, das ist schön und gut, aber lass uns doch da einfach mal die Kunden abfragen. Und da sage ich auch oft, dass 20, 30 Kundenmeinungen besser sind als keine Kundenmeinung. Also das ist, wie gesagt, absolut mit dem Produktmanagement eng zusammen. Wenn ich jetzt an den Jürgen denke oder an den Vertrieb, da geht es natürlich dann auch in diese Richtung, potenzielle Kunden zu identifizieren. Also wir haben da auch Zugriff auf Datenbanken. Also wenn jetzt der Jürgen, ich sage es einfach ein bisschen plakativ, wenn er sagt, Mensch, kannst du mir mal irgendwie 50 Pharmaunternehmen in Deutschland nennen oder liefern? Das sind so Dinge, mit denen ich mich auch beschäftige, so klassische Vertriebsunterstützung. Ja. Und das Ganze eben auch auf globaler Ebene. Das ist natürlich auch spannend an dieser Position. Es ist wirklich eine globale Funktion.
Das ist, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, eine ganz entscheidende Funktion, weil wir natürlich jetzt auch mit der Unterstützung vom Alex weltweit gesehen immer die einzelnen Länder unter den gleichen Maßgaben natürlich dann auch bewerten können. Früher gab es natürlich auch Marktforschung, aber da hat jedes Land das für sich gemacht, ja, und die Ergebnisse waren nicht immer untereinander vergleichbar. So haben wir immer eine gleiche Absprungsbasis und das macht es natürlich dann auch im Management bei uns etwas einfacher, Marktpotenziale, Marktanteile und so weiter dort einzuschätzen, weil die Basis ist immer relativ gut vergleichbar, weil die auf den gleichen Grundlagen basiert. Das ist nochmal ein ganz entscheidender Vorteil an dem Job, den der Alex mit den Kollegen, die da noch mitarbeiten, natürlich dann mitbringt.
Wenn wir jetzt uns das ganz bildlich vorstellen, das heißt, Alex sitzt auf einer Menge Daten, eine Menge Informationen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir heute sprechen wollen, weil ihr eine Menge über den Markt gelernt habt. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, wir sind Logistiker und die meisten, die uns zuhören, sind auch Logistiker. Das heißt, es wird wenig überraschend sein, wenn wir den Menschen jetzt erzählen, guck mal, es gibt die Probleme, dass wir Fachkräfte nicht finden können. Oder es gibt das Problem der Finanzierungsthemen, insbesondere aufgrund der jüngsten Konjunkturthemen, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich gar nichts so Neues erzählen, weil jeder wird nicken. Ihr macht das sogar für alle, die ja zuhören, die können euch ja nicht sehen. Aber ihr beide nickt auch schon gleich und sagt, ja, so ist es halt und jeder weiß das. Aber vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen und sagen, wie ist es denn eigentlich wirklich? Also was ist denn eigentlich so der Status quo aus eurer Perspektive? Und wo sind so die Sachen, wo ihr sagt, das lernen wir aus der Marktintelligenz aktuell? Und sie sagen, ja, das ist wirklich der Status. Wahrscheinlich müsst ihr den ja auch ein Stück weit quantifizieren, um dann entsprechende Maßnahmen daraus abzuleiten oder Märkte zu bewerten oder sowas. Was seht ihr denn? Vielleicht fangen wir mal ganz grob an und dann gehen wir noch tiefer rein in die Konsequenzen, die das auch mit sich bringt.
Der Fachkräftemangel, du hast sicherlich recht, Andreas, das ist ein bisschen ein langweiliges Thema, weil das wissen wir alle, das ist schon mehrfach durchgekaut worden und die Situation ist ja für uns alle nichts Neues. In der Intralogistik trifft uns das natürlich jetzt doppelt, ja. Einmal sind wir natürlich von dem Fachkräftemangel oder überhaupt vom Arbeitskräftemangel sind wir natürlich als Unternehmen betroffen, weil wir natürlich auch jede Menge unbesetzte Stellen haben. Auch das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber das bringt natürlich für uns auch zusätzliches Potenzial in dem Markt der Logistik, in dem wir uns natürlich auch bewegen. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal die Statistiken ein bisschen angucken, und das hat der Alex ein bisschen vorbereitet, dann waren zwischen Jahre 2009, ja, sagten ungefähr 7,5% der Unternehmen, ja, ich habe einen Fachkräftemangel. Ja, das ist dann so langsam ein bisschen gestiegen. 2011 waren wir irgendwo schon bei 28%. Also die Situation ist nichts Neues. Ja, nur diese Kurve, die hat natürlich in den letzten 2 Jahren enorm starken Anstieg auf über 50% genommen. Das heißt, über 50% der Industrie- und Handelsunternehmen in Deutschland sagen, Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel ist ein schwieriges Problem für uns. Ja, so, jetzt reden wir natürlich irgendwo innerhalb der Logistik. Das heißt, der Fachkräftemangel für Hotellerie und so weiter, Dienstleistungen, das ist eher jetzt nicht so unser Thema für diesen Bereich, sondern wir konzentrieren uns ja mehr, was heißt es für die Industrie und für den Handel. Auch da ist es natürlich mal interessant, sich die Zahlen ein bisschen anzugucken. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir ungefähr 3,4 Millionen Unternehmen haben in Deutschland. Ja. Und von diesen 3,4 Millionen Unternehmen sind 99% dieser Unternehmen haben weniger als 500 Mitarbeiter und weniger als 50 Millionen Euro. Also das ist der richtige Großteil der Unternehmen. Wir alle kennen natürlich alle ganz tolle logistische Investitionen, die von vielen großen Unternehmen oder auch großen mittelständisch geführten Unternehmen dann getätigt worden sind. Ja, wir kennen alle Themen, wo man sagt, wow, da 50.000 Palettenstellplätze, 100.000 Wälderstellplätze, 2.000 Picks in der Stunde oder sowas. Ja, das kennen wir eigentlich alles. Aber das ist natürlich nur die Spitze der Pyramide oder die Spitze des Eisbergs. Das ist das, was wir alle so sehen. Das, was wir nicht sehen beim Eisberg, ist das, was unter Wasser ist. Und das ist die Mehrzahl der Unternehmen. Und bei vielen Kundenbesuchen, und das ist schon die letzten Jahre immer schon so gewesen, ist man wirklich mal überrascht, wie auch große und teilweise bekannte Unternehmen immer noch in der Logistik, ich sag mal, in der Fläche arbeiten, ja, wo irgendein paar Paletten rumstehen, vielleicht mal noch eine Fachbodenregalanlage. Und darüber wird die Produktionsversorgung dann geregelt oder das Ersatzteilmanagement wird geregelt oder die Distribution im E-Commerce, das gibt's auch, wird darüber geregelt. Und gerade in diesen Bereichen ist es natürlich so, dass dort die Handarbeit natürlich immer noch das probate Mittel ist, um das Tagesgeschäft zu erledigen. Ja. Und was wir natürlich jetzt merken, ist die Eintrittsschwelle in die Logistik, die sinkt. Ja, wir alle, ich meine, Thomas, Andreas, ihr seid auch schon lange im Geschäft, wir kennen alle gleich die Argumente, warum investiert er nicht in automatisierte Logistik oder semi-automatisierte Logistik, da hören wir immer wieder die gleichen Themen. Ja, das ist zu teuer, das lohnt sich für mich nicht. Ja, die Software-Integration, da fühle ich mich auch nicht wohl. Ja, auch das ist irgendwo so ein Problem. Oder nee, wenn ich in Automation investiere und das Ding ist mal kaputt, ja, hat eine Störung, ja, dann bin ich ja nicht mehr handlungsfähig, ja. So gehe ich ins Regal und hole mir mein Teil raus, kann meinen Kunden bedienen oder meine Fertigung dann weiter betreuen. Das sind ja all die Argumente, die wir alle schon sicherlich mehrfach gehört haben in unserer beruflichen Karriere. Und diese Eintrittsschwelle, die sinkt. Ja, denn die Unternehmen merken jetzt, dass es nicht mehr so einfach ist, Arbeitskräfte zu heuern. Früher war es kein Problem, ich brauche 5 Leute. 2 Monate später hatte ich meine 5 Leute spätestens, ja, und konnte meine Arbeit fortsetzen. Und das gilt nicht nur für die Fachkräfte, sondern auch für natürlich einfache Arbeitskräfte, die auch ungelernt sind, die sehr häufig ja gerade in der Logistik eingesetzt werden, in diesen Bereichen. Dort spüren wir schon, dass die Leute sich speziell in dem Bereich der Semi-Automation stärker öffnen, nicht die vollautomatischen Lösungen. Ja, das sind für viele Kunden, ist es dann, ich sag mal, 2 oder 3 Schritte zu viel. Aber die Semi-Automation, das ist ein interessanter Marktbereich, der dort sicherlich mit uns, gerade speziell ist mit unseren Lösungen, da kommen wir her, ja, sicherlich ein interessantes Marktpotenzial bietet. Jetzt habe ich viel geglänzt mit vielen Zahlen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, die Zahlen hat alle der Alex vorbereitet und präpariert. Ah. Ja.
Aber du hast sie wunderbar vorgetragen. Es war auch kein Fehler dabei. Aber vielleicht noch eine Ergänzung, wenn ich noch eins ergänzen darf, Andreas, weil natürlich bei uns auch oft diese Frage auftaucht, was ist denn das Marktpotenzial? Und das ist natürlich, ich finde es für Kardex, es ist eine relativ schwierige Frage, weil theoretisch kannst du ja so, ich nenne es jetzt einfach mal einen Lagerlift, in jede Firma irgendwie stellen, theoretisch. Jetzt hat der Jürgen gesagt, wir haben in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 3,4 Millionen Unternehmen. Jetzt kann ich aber schlecht sagen, das Marktpotenzial ist 3,4 Millionen.
Und das wäre gut.
Das wäre klasse, ja. Und deswegen braucht man eben weiterführende Informationen. Das, was der Jürgen jetzt auch gesagt hat, du musst natürlich auch die Unternehmensgröße ein Stück weit anschauen. Weil natürlich gibt es die großen Konzerne, die BMWs und VWs und BASFs und wie sie alle heißen, die auch zu unserem Kundenstamm gehören. Aber wie gesagt, der ganz große Teil sind halt kleine und mittelständische Unternehmen, die sich teilweise eben noch gar nicht mit diesem Thema Automatisierung beschäftigt haben. Und da, und jetzt, wie der Jürgen sagt, ich glaube auch, also wir sehen, dass die Hemmschwelle ein Stück weit sinkt. Aber wir müssen natürlich auch bei denen, wo sie vielleicht immer noch da ist, müssen wir ja ein Stück weit davon, wir müssen ja die versuchen zu überzeugen, Mensch, hey, mach dir doch mal Gedanken, ist es nicht irgendwie eine Option für dich, in Automation, Semi-Automation zu investieren?
Aber wie macht ihr das denn dann? Also gerade so in die Semi-Automation zu investieren, was bietet ihr da an? Also sind es spezielle Lösungen? Du hast auch gesagt am Anfang, Jürgen, im Produktgeschäft treffen die Kunden andere Kaufentscheidungen? Ist es genau das, was da auch mit reinzielt? Also dass sie auch jetzt gerade in Bezug darauf andere Kaufentscheidungen treffen, und wie sehen diese aus dann?
Ja.
Diesbezüglich.
Also das ist eine sehr, sehr interessante Frage, Thomas. Ich sag mal, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und gucken uns so einen typischen Lagerlift an, ja, ist das ein Produkt, das ist unsexy. Man weiß, man braucht es, ja, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, hat der Andreas mal gesagt, ja. Ja, und da hat er natürlich auch ein Stück weit recht. Ja, also was ist der typische Einsatz von so einem Lagerlift? Wenn du in der Fertigung gehst, in der Produktion, stehen die sehr häufig mittendrin in der Fertigung, puffern irgendwelche Werkzeuge oder zwischen Materialien oder sonst irgendwie was. Das ist natürlich nach wie vor immer noch ein häufiger Einsatzfall im Produktbereich. Ja, da geht es eigentlich mehr darum, hey, ich habe ein Lagerproblem und dieses Lagerproblem muss ich optimieren, weil ich in der Fläche einfach begrenzt bin und ich muss die Höhe nutzen. Also da kommen sicherlich noch ein paar andere Faktoren nochmal dazu im Einzelfall. Aber im Wesentlichen geht es darum, eigentlich die Lagerfläche zu optimieren. Aber das hat sich natürlich im Laufe der Zeit, hat sich sowas natürlich geändert, weil natürlich auch unsere Lagerlifte speziell auch in der Kombination zum Beispiel mit der Softwarefunktionalitäten, die es mittlerweile dort gibt, durchaus auch in der Lage sind, im Verbund natürlich auch Kommissioniertätigkeiten zu übernehmen, wo in unserer Software über ColorPick heißt das Produkt bei uns, das ist ein sehr einfaches Kommissioniersystem, wo ein Kommissionierer über Farben gesteuert wird, also alles, was jetzt grün leuchtet, muss ich kommissionieren, und der andere Kommissionierer, der kommissioniert alles, was rot ist, um es mal einfach auszudrücken.
Beobachte wegen der Rot-Grün-Schwäche an der Stelle, ne? Weit verbreitete Schwäche in der Logistik.
Da hast du recht. Ja. Wobei die Farben sind frei wählbar. Ja, wir können also auch gelb nehmen oder auch pink. Ja, ich habe mir sagen lassen, pink ist auch eine bevorzugte Farbe. Ja. Mit dieser Kombination, zum Beispiel mit unseren Lagerliften und mit dieser Software, das schaffst du zum Beispiel auch, das ist für uns immer noch Semi-Automation, weil du immer noch Wiegeanteile hast in dieser Lösung. Aber du schaffst da durchaus auch Pickleistungen von 100, 150 Picks pro Mitarbeiter. Und das finde ich schon für eine semi-automatische Lösung, ist das schon ganz ordentlich. Ja, da kann man nicht meckern. Und wenn man das in den Vergleich setzt mit so einer typischen, ich sage jetzt mal, Fachbodenregalanlage, wo du vielleicht 30 Picks pro Mitarbeiter kriegst oder so, je nachdem, wie groß die Anlage ist, dann hast du da in dem Bereich der Semi-Automation natürlich schon einiges an Potenzial.
Vielleicht eine Frage an Alex an der Stelle. Wenn du das so erzählt hast, Jürgen, ich würde jetzt auch ganz vorsichtig sagen, typisch Vertrieb, klingt ja super, würde ich direkt machen. Daher die Frage an Alex, was seht ihr denn so aus der Marktforschung und aus den Gesprächen mit Anwendern? Was hält denn die Kunden zurück, so einen relativ oder vermeintlich einfachen Schritt zu machen? Ist das Angst vor den Problemen, die sowas vielleicht mitbringen kann? Ist das Angst davor, dass es irgendwie mal nicht funktioniert? Ich meine, in ein manuelles Lager kann ich halt immer mehr Menschen reinstellen, ne? Das ist vielleicht einfach, was sind da so die Gründe, dass man das nicht eigentlich in jedem Lager sieht? Es gibt schon sehr, sehr viele, ich weiß.
Also ich versuche es zu beantworten, wobei das natürlich der Vertriebler fast besser beantworten kann, weil er einfach, ich sag mal, näher am Kunden ist. Was ich aber auch versuche, ist immer in regelmäßigen Abständen auch mit einem Vertriebler zu einem Kunden zu gehen. Einfach um das auch mal, wie gesagt, ich meine, ich sitze am Schreibtisch, ich recherchiere viel, Zahlen, Daten, Fakten, aber wirklich auch mal zu verstehen, wie läuft denn so ein typisches Verkaufsgespräch ab? Was sind dem seine Probleme? Da gibt es natürlich jetzt die unterschiedlichsten, sage ich mal, Bereiche. Wir haben natürlich, ich kann mich an einen Kundenbesuch erinnern, es war ein klassischer Metallbauerbetrieb mit, ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich 20, 25 Mitarbeitern. Und der gesagt hat eben, sein Lager, das platzt aus allen Nähten und er muss neue Fläche für anderes schaffen. Und im Endeffekt kamen dann, glaube ich, drei Umlaufregale raus. So wie ich es im Kopf habe, groß überzeugen mussten wir ihn nicht. Und die Hemmschwelle war auch jetzt relativ gering. Er hat relativ schnell eingesehen, ja, das was Kardex mir da anbietet, das macht absolut Sinn. Zack, mache ich. Die Kunden, die nach wie vor ein bisschen zurückhaltend sind, ich glaube schon, dass es auch was mit der Investition zu tun hat. Ich meine, wir reden hier natürlich jetzt nicht über Systeme, die Millionen kosten. Aber ich sage mal, für so diese typischen KMUs oder auch wirklich die Kleinstunternehmen, die überlegen sich natürlich schon, investiere ich so und so viel Geld in ein Lagersystem oder in drei Lagerlifte. Also das könnte ein Grund sein, was Jürgen gesagt hat, dass man vielleicht auch ein bisschen Skepsis hat, was die technische Komponente anbelangt. Also läuft diese Maschine immer? Habe ich immer Zugriff auf meine Teile, die ich brauche?
Naja, aber im Prinzip das, was Andreas auch am Anfang sagte, die Skepsis ist natürlich groß und in einer Fachbodenregalanlage, da habe ich immer Zugriff darauf und ich kann Menschen reinstecken. Nur das, was Jürgen auch vorhin sagte, Fachkräftemangel, auch wenn es mittlerweile sozusagen ein bisschen ein langweiliges Thema geworden ist, aber es ist halt das Thema und so. Und auch in den kleinen Unternehmen fehlen halt die Fachkräfte, ne? Und kann dann irgendwann nicht mehr die Leute da reinschicken. Also das heißt, ich brauche dann eine effiziente Lösung, logischerweise. Irgendwie eine semiautomatische oder vielleicht auch dann irgendwann vollautomatische Lösung, die mich unterstützt und so, ne? Und dass ich dann eben, und natürlich kann sowas ausfallen. Ich meine, mein Auto, das kann auch ausfallen. Da muss ich aufs Fahrrad umsteigen oder ich weiß nicht was, oder muss dann in die Werkstatt fahren, ne? Also im privaten Bereich wird immer alles gemacht, dann automatisiert man sozusagen gerne, aber im Business-Bereich, da ist man immer sehr zurückhaltend und so, da, ja. Also ist schon sehr spannend.
Wobei, wenn ich nur eins sagen darf, diese Zurückhaltung, ich meine, im Endeffekt reden wir über Produkte und Maschinen, die es seit, sag ich mal, 25, 30 Jahren gibt. Das heißt, die haben sich ja auch bewährt. Das ist ja jetzt nichts irgendwie in Anführungszeichen völlig Neues, wie jetzt vielleicht ein E-Auto oder autonomes Fahren, wo wir einfach noch keine, sag ich mal, keine Erfahrung damit haben.
Ja, genau.
Diese Lösungen, diese Maschine, diese Produkte, das ist ja ein bewährter Part der Intralogistik.
Genau. Also da auch nochmal kurz einzuhaken, Thomas, ich sag mal, wir als Kardex haben natürlich auch die hochautomatisierten Lösungen bei uns im Produktportfolio. Ja. Und wir wollen ja aber speziell jetzt hier auch ein bisschen über die Semi-Automation sprechen, ja, und die Hemmschwelle für sehr viele KMUs. Warum gibt es die denn überhaupt? Und in vielen Gesprächen mit Kunden spüren wir dann schon, dass die Kunden wissen, ich habe ein Problem damit. Ja, aber du wirst manchmal überrascht sein, wie wenig unspezifisch der Kunde auch sein Problem formulieren kann, weil häufig auch Daten für eine Analyse gar nicht zur Verfügung stehen. Ja, wo auch ein Kunde sagt, hey, ich weiß, ich habe ein Problem, aber ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich dieses Problem angehen kann. Ja. Und wie häufig hört man, ja, wie ist denn bei euch die Lagerverwaltung? Wer verwaltet dann das Lager? Ja, so, dann kriegst du von, ja, das macht der Karl, ja, der Karl weiß, wo das alles liegt, ja. So, das kriegt man häufig, das der Klassiker, das kriegt man häufig zur Antwort. Oder, was ich auch schon gesehen habe, immer noch der beliebte Karteikasten, wo irgendein Zettel drin liegt, ja. Material B liegt an dem und dem Platz. Und natürlich die klassische Excel-Liste, ja. Die dürfen wir bei solchen Themen natürlich auch nicht vergessen. Und das ist die Welt, in der sehr viele Unternehmen, das ist auch gar nicht böse gemeint, über Jahre hat es sehr gut funktioniert und die Unternehmen waren erfolgreich. Aber das ist natürlich jetzt gerade unter dem Aspekt, dass Karl vielleicht gar keinen Nachfolger mehr hat, ja, weil Karl geht jetzt in Rente, ja. Und Karl 2 ist nicht da, ja, oder den kannst du nicht einfach so am Markt heuern, kommt da ein gewisser Druck drauf. Was mache ich jetzt, ja? Also das heißt, für uns ist natürlich auch der Beratungsansatz ein ganz wichtiger Ansatz, ja, dass wir auch den Kunden ein Stück weit in dieser Semi-Automation begleiten. Was heißt das denn für dich, lieber Kunde? Ja, um auch, ich sag mal, teilweise auch diese Befürchtungen, über die wir schon besprochen haben, natürlich auch ein bisschen zu reduzieren und das Ganze natürlich auch ein bisschen zu entkräftigen, weil auch mit solchen Unternehmen, der Alex hat es ja schon mal gesagt, auch wenn die Investitionen mit hochautomatisierten Systemen natürlich nicht vergleichbar sind, dann redest du auch trotzdem schnell über Investitionsgrößen von 2 bis 5, 6 100.000 Euro. Und das sind natürlich auch für KMUs, sind es natürlich auch schon denkenswerte Investitionen, die auch irgendwo natürlich auch wirtschaftlich nachvollziehbar und vernünftig sein müssen. Ja. Aber speziell getrieben, weil eben ich Karl II, ich bleibe mal bei dem Beispiel, nicht mehr ganz einfach so zu heuern ist.
Ja. Ihr hattet ja auch angesprochen, dass es fehlende Daten gibt und so weiter. Und ich finde das immer so super konträr, ne? Weil auf der einen Seite, ich kenne die genaue Zahl nicht mehr, vielleicht kennst du sie zufällig, Alex, aber ich habe vor kurzem, ich glaube, es war in der Brand 1 oder so gelesen, ich glaube, es waren so 60% oder so der Unternehmen, die da befragt worden hatten, geäußert, dass sie sicher im Umgang mit künstlicher Intelligenz sind. Und natürlich jeder geschrieben hat, haha, das klingt ja sehr witzig, ist wahrscheinlich nicht so und ist wahrscheinlich auch nicht die Realität. War auf jeden Fall ganz witzig. Aber es gibt halt viele Unternehmen, die, wie du schon sagst, gerade in diesen semi-automatisierten Bereichen, die starten ja bei sehr, sehr manuellen Prozessen. Oftmals gibt es da einfachste Lagerverwaltungssysteme, wenn überhaupt. Und auf der anderen Seite sieht man dann irgendwie so Sachen, dass die Leute sicher im Umgang mit KI sind. Ist schon ein bisschen konträr, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass von diesen 3,4 Millionen Unternehmen waren es, glaube ich, dass da sehr, sehr viele sind, die wirklich bei Null ein Stück weit anfangen in der Reise zu einem digitalisierten Lager. Und das ist immer so schön, deswegen sage ich es so konträr, auf der einen Seite sagen, ach, Digitalisierung, gut, das haben wir jetzt allen erzählt, das haben jetzt alle verstanden, jetzt können wir die nächsten Schritte gehen und KI machen und dies und das. Aber da sind wir ja nicht. Das ist wahrscheinlich auch was ihr in der Marktforschung seht, dass es da Aufholbedarf gibt.
Das ist ja das Spannende bei der ganzen Geschichte. Ich meine, wir sind ja ein hochindustrialisiertes Land, Deutschland. Nehmen wir an, es gibt irgendwie so eine Art Automatisierungsgrad, dann sind wir da viel, viel weiter als viele, viele andere Länder. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, Andreas, gibt es eben viele Unternehmen und vor allem eben diese, sagen wir, kleineren, die damit noch überhaupt keine Berührungspunkte hatten bis dato. Und die dann aber irgendwann sich sagen, Mensch, jeder redet über die Digitalisierung, über die Automatisierung von Prozessen, vielleicht sollten wir uns damit auch mal beschäftigen. Und das ist natürlich für uns ein Riesenpotenzial, definitiv. Und das, was du sagst, ich habe die Zahl jetzt auch nicht im Kopf, ob das 60% sind, aber das ist natürlich so ein typisches Marktforschungsdilemma auch. Ich frage ja, wer hat denn Erfahrung mit künstlicher Intelligenz? Ja gut, okay, ich habe einmal ChatGPT benutzt, ich weiß, wie es läuft. Und so kommen halt dann 60% zustande. Das ist relativ einfach. Aber ich bin mir ganz sicher, Firmen, die wirklich künstliche Intelligenz nutzen in ihren Prozessen, da sind wir wahrscheinlich unter, mit Sicherheit unter 5%. Also ist jetzt meine, das kann ich jetzt nicht belegen, habe ich jetzt auch nicht recherchiert, vielleicht auch ein bisschen Bauchgefühl, aber da stehen wir ganz am Anfang.
Ich würde ja fairerweise auch, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, soll ja kein KI-Podcast werden, aber um das Thema abzuschließen, würde ich auch behaupten, dass der Anteil an Unternehmen, die Lösungen anbieten, die wirklich KI benutzen, der ist wahrscheinlich auch deutlich geringer, als das die Wahrnehmung ist, die es im Markt gibt, insbesondere wenn es um einfachere Softwarelösungen gibt, um Warehouse-Management oder Execution-Systeme. Da ist schnell mal gern KI dabei. Dabei sind es dann irgendwie generische Lernmodelle oder sowas. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht zu tief in das Thema KI einsteigen, aber vielleicht, um da auch die Brücke zu schlagen zum Produkt und auch zum Vertriebsansatz. Das heißt, Jürgen, man muss die Leute ja dann wirklich da abholen, wo sie sind, ganz am Anfang. Das heißt, wenn du das jetzt auch schon seit 30 Jahren machst, musst du wahrscheinlich gebetsmühlenartig immer wieder die gleichen Sachen sagen und den Leuten sagen, guck mal, es ist jetzt nicht so kompliziert, das wird kein Softwareprojekt, wir haben eine ganz schlanke Lösung. Du musst, gerade bei der Teilautomatisierung, du musst nicht tief integrieren. Wenn man es ganz einfach betrachten will, dann kann man ja sicherlich so ein Gewerk auch wie ein Cola-Automat sich vorstellen. Hab halt in irgendeiner Form eine Schnittstelle. Die kann über ein Display sein, die kann natürlich auch digital sein. Und auf geht's und dann gibt mir die Maschine das. Ne? Und dann ist halt vielleicht die interessante Frage aus eurer Perspektive, lecken die Leute dann Blut oder stehen die Dinger dann da, funktionieren und dann ist gut? Oder ist das so wirklich aus eurer Erfahrung heraus so der Startpunkt, um zu sagen, Mensch, ich habe doch wirklich richtig Bock auf Automatisierung und jetzt möchte ich noch ein bisschen Fördertechnik dazu und jetzt möchte ich vielleicht doch tiefer in die Software integrieren. Wie ist da so die Erfahrung aus eurer Sicht?
Ja, die meisten Senden und Kunden kommen ja auf uns zu. Wie soll ich sagen, Verlustangst wäre vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber viele spüren ja, ich muss irgendwie was tun und kommen eigentlich mit einer diskreten Zurückhaltung auf uns. Ja. Ich weiß, ich muss was tun, ich bin mir aber nicht ganz sicher, was ich tun soll. Und im Laufe der Gespräche merkt man dann schon, dass die Leute natürlich auch offener sind, weil in der Logistik, ich sag mal, das ist ja keine Raketenwissenschaft, ja, gerade im Semi-Bereich nicht. Ich nehme gerne so als Beispiel, wir versuchen ja auch mit Modulbausteinen Lösungen für unsere Kunden zu kreieren. Und viele haben dann auch Angst, ja, ich brauche meine individuelle Lösung und nicht irgendwie eine One-Fits-All. Ja, so. Das ist aber auch bei uns in dem Bereich mit den Modulen nicht gemeint. Und ich versuche das ein bisschen plakativ dann auch unseren Kunden zu erklären, indem ich sage, hey, nimm mal 5 Beutel mit Lego-Bausteinen und überall hast du die gleichen Lego-Bausteine drin und gibst jeden Beutel einem anderen Kind mit der Aufgabe, Mensch, bau doch da mal ein Haus drauf. Da bin ich ziemlich sicher, dass du 5 unterschiedliche Häuser bekommst von den Kindern. Es wird überall ein Haus zu erkennen sein und es sieht aber total anders aus, sehr individuell nach den Gedanken des Kindes geprägt und trotzdem hast du den gleichen Modulbausteine benutzt. Und so versuche ich das auch unseren Kunden dann zu erklären. Das ist keine Lösung, die jetzt für alle funktioniert, sondern das wird schon eine Lösung für dich sein. Aber die Sicherheit für dich als Investor steckt dahinter, dass jedes einzelne Modul eine bekannte Größe ist, die an Verfügbarkeit, Leistung und so weiter nicht einmalig für dich ist, sondern das ist 100-fach oder 1000-fach schon bewährt, was sowohl für die mechanischen als auch für die Softwarekomponenten natürlich zutrifft. Weil viele haben natürlich wirklich Angst, dass sie bei dem Eintritt in die Automation dann sich in ein total unbekanntes Gefilde begeben. Diese Angst gilt es einfach zu übernehmen.
Die Frage, ich fand das eigentlich sehr spannend vom Andreas, ob wir da auch Kunden sehen, die dann so richtig Bock haben auf Automatisierung. Und ich glaube, da haben wir genug Fallbeispiele, wo das einfach Tatsache ist. Man fängt in Anführungszeichen klein an, mit, weiß ich, keine Ahnung, mit 2 Lagerliften oder 2 Umlaufregalen, vor allem aus dem Bereich E-Commerce, also wenn es wirklich ums Kommissionieren geht, dann werden die Aufträge mehr, der Kundenstamm wächst etc., ich brauche mehr Lagerlösungen, dann kommen nochmal 2 dazu. Irgendwann sehe ich, okay, ohne Fördertechnik klappt es oder mit Fördertechnik kann ich noch effizienter arbeiten, dann kommt so etwas dazu oder irgendwann mal eine Colorpick-Lösung, die der Jürgen vorhin erwähnt hat. Also das sehen wir durchaus, das ist so ein, ja, wie so ein wachsender Prozess. Und das, ich fand es so witzig, weil du gesagt hast, die Bock drauf haben. Und da sieht man das schon, die haben wirklich Bock drauf. Und das ist halt eben das Tolle mit diesen, na, ich sag mal, jetzt ist bei mir Vertriebssprache mit diesen skalierbaren und flexiblen Lösungen, die wir anbieten. Richtig, Jürgen?
Ja.
Aber ich denke, dabei ist natürlich auch entscheidend, das hattest du, Jürgen, vorhin auch schon gesagt, Thema Daten und auch Prozesse. Viele kleine Unternehmen kennen sich nicht aus, wissen gar nicht, was sie eigentlich momentan so machen. Und da ist es natürlich auch entscheidend, erstmal anzusetzen, auch erstmal die Prozesse sich genau anzuschauen. Also jeder KMU wird natürlich wissen oder wird natürlich erstmal sagen, natürlich weiß ich, was ich tue. Ich mache das ja jeden Tag hier. Aber weiß das wirklich? Hat er wirklich eine richtige Ahnung davon, auch datenbezogen und so weiter? Und daher kommen dann ja auch die individuellen, werden ja die verschiedenen Module dann ja auch wiederum individuell zusammengesetzt und so, weil das eine Unternehmen ganz anders funktioniert als das andere und so. Und selbst wenn sie aus einer Branche kommen, werden sie garantiert unterschiedlich funktionieren. So, und insofern, ja, ein sehr, sehr gutes plastisches Beispiel mit den Lego-Bausteinen.
Gleichzeitig, Thomas, wir hatten gestern witzigerweise, ich bin sehr lange gestern mit Thomas Auto gefahren und da haben wir auch so ein bisschen über Unternehmen gesprochen und wo krankt das eigentlich mit Digitalisierungsthemen und so weiter. Ich kann mich erinnern an ein Beispiel beim Unternehmen, das wir natürlich nicht nennen, aber da hattest du gesagt, die haben Kaffeesäcke tatsächlich gelagert und vertrieben. Ja. Typisches Hamburger Business hier. Kann man gut in der Speicherstadt oder so auch machen. Auf jeden Fall war das da ja auch so, wie du geschildert hast, dass es einfach viele Vorbehalte gab, dass man das ja überhaupt gar nicht anders machen kann. Ja. Dann hat man so Lösungen ausprobiert und das waren dann halt die falschen Lösungen, die am Ende nicht genau zu dem Prozess gepasst haben, ja, den die Leute hatten. Auch wenn, und das ist natürlich die Herausforderung im Vertrieb beziehungsweise im Engineering oder im Solution Design, die Herausforderung ist natürlich, ein Produkt zu finden oder eine Lösung zu finden, die auf den Prozess passt, ohne, insbesondere in eurem Bereich, ohne dass man die Welt neu erfunden muss. Wir wollen ja keine Anlagenbauer sein, die irgendwie Sondermaschinen bauen. Dann ist es auch aus eurer Sicht irgendwann nicht mehr skalierbar. Dann hast du Maintenance-Themen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist immer die interessante Herausforderung, ne? Den Leuten zu zeigen, ja, wir verstehen schon, dass das, was ihr macht, ganz besonders ist. Aber ein paar andere Unternehmen machen das ganz genauso. Und deswegen gibt es folgende Lösung und die macht auch für euch ja, Sinn.
Natürlich sind Referenzen, die wir zwischenzeitlich natürlich zuhauf haben, auch natürlich nochmal ein wichtiges Entscheidungskriterium für den Kunden, der sagt, jo, die haben mir das jetzt gezeigt, dass das ganze Thema natürlich auch funktioniert und dass die Unternehmen, die diesen Schritt von vor mir gegangen sind, einfach auch Vorteile haben. Ja. Nicht nur in der besseren Raumausnutzung, ja, sondern vor allen Dingen in der Effizienz, in der Schnelligkeit, in der Transparenz, sagen wir auch Qualitätssicherung, Peakfehler und die ganzen Dinge. Das verbessert sich alles zwangsläufig, wenn du in eine semi-automatisierte Welt einsteigst, vor allen Dingen mit der entsprechenden Softwareunterstützung, wie wenn du jetzt nur rein manuell unterwegs bist. Ja. Und was uns natürlich auch noch hilft, ist unser Produkt VBM, weil wir sehr häufig natürlich jetzt über den Lagerlift gesprochen haben. Das ist der Klassiker, das ist das klassische Produkt, das wir herstellen. Aber wir haben ja vor einigen Jahren unser Produkt VBM entwickelt. Das ist für diejenigen, die sich mit unserem Produktprogramm nicht so richtig gut auskennen. Das ist ein eingassiges AKL. Ja, so, das ist hochstandardisiert. Ja, ähnlich wie auch der Lagerlift. Natürlich hat es Konfigurierungsmöglichkeiten, Länge, Breite, Höhe und so weiter. Aber die Grundkonzeption ist eigentlich wie ein Lagerlift. Das ist ein völlig neuer Ansatz, den so in der Logistikbranche eigentlich noch gar nicht gibt. Ja. Das hat natürlich auch seine Grenzen in der Anwendung, aber speziell im Bereich der Semi-Automation macht das natürlich sehr viel Sinn.
Jürgen, Alex, ganz oft am Ende der Folge, und ich glaube, wir haben schon sehr, sehr lange gesprochen, mittlerweile sind es schon über 46 Minuten, aber ganz am Ende der Folge sagen wir normalerweise vielen Dank für die Folge und dann ist gut, werde ich auch heute so machen. Aber eine Sache will ich auch noch sagen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, weil ganz oft, wenn wir über Automatisierungstechnik sprechen, das hattest du auch ganz am Anfang gesagt, Jürgen, dann gehen die Leute von den ganz großen Anlagen aus, dann guckt man sich die Shuttles und Autostores und was es alles gibt in dieser Welt, ganz tolle Lösungen für unterschiedliche Sachverhalte, dann guckt man sich das an und sagt, das ist aber beeindruckend und jeder findet das ganz toll. Aber ich finde, ein Stück weit, auch wenn sich das jetzt ein bisschen too much anhört, aber ich finde, ein Stück weit macht das so ein bisschen Missionarsarbeit für alle, die auch die großen Lösungen an den Mann und an die Frau bringen wollen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch dafür Danke zu sagen, dass es Leute gibt und Unternehmen gibt, die sagen, es muss nicht immer ein Projekt mit 100.000 Behältern oder 50.000 Lagerplätzen im Palettenlager sein, sondern auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, über die wir ja ganz viel gesprochen haben, auch die brauchen Unterstützung, die müssen fit gemacht werden, damit es vielleicht auch irgendwann nicht nur noch Amazons auf dieser Welt gibt, sondern damit jeder die Chance hat, eine einigermaßen effiziente Logistik zu betreiben mit unterschiedlichen Lösungen. Von daher würde ich dafür gern Danke sagen. Ich finde das ganz super, dass ihr das macht, dass es diese Produkte gibt, auch wenn das wahrscheinlich ein deutlich mühsameres Geschäft ist, was den Vertrieb und den Umsatz angeht, als es das vielleicht in einem Multimillionen-Automatisierungsprojekt in Großkonzernlegern ist. Von daher, das sei gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr diese zwei unterschiedlichen und sehr interessanten Perspektiven zusammengebracht habt. Einmal aus Marktsicht von Alex, einmal aus Vertriebssicht und Logistikersicht von dir, Jürgen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg damit. Alles Liebe.
Dann vielen Dank, Andreas. Das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Ja, Und es freut uns, dass wir in der Kürze der Zeit unser Anliegen doch so gut und transparent darstellen konnten. Ich kann dir also auch sagen, über viele, viele Kundengespräche, die ich geführt habe, auch wenn wir eine gewisse Missionarsarbeit leisten, es macht höllisch viel Spaß.
Das glaube ich.
Mm-hmm.